Der Thomas Koschwitz Podcast.
Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einer Band, die ich sehr liebe. Element of Crime. Viele denken natürlich sofort an einen berühmten Song, der, glaube ich, der einzige große Hit ist von denen, nämlich Delmenhorst. Aber es gibt ein sehr, sehr schönes neues Album. Und das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Schafe, Monster und Mäuse. Dazu gleich mehr. Ich habe zwei der Band Element of Crime da. Nämlich einerseits Jakob. Und das musst du mir sofort erklären. Jakob, herzlich willkommen erstmal. Da steht überall Hallo. Auf den Platten Friedrichs. Aber
ja, eigentlich. Ich mein, also es ist im Grunde genommen ein Überbleibsel aus den 80ern. Mein Name ist Jakob Dreif Ilja Friedrichs. Mein Vater hatte, keine Ahnung, der hatte sich da irgendwie ganz viele Sachen überlegt,
okay,
was Vornamen angeht. Und in den 80ern waren Pseudonyme oder Künstlernamen sehr en vogue. Und ich dachte, ich gebe mir auch einen. Und dann ist es irgendwann Routine geworden und dadurch ist es dann geblieben. Und bei der GEMA wiederum sind beide Sachen angemeldet. Friedrichs und ja, und so ist es auf den Platten. Dann bin ich als Autor, bin ich das, aber
Ilja ist eigentlich der richtige Nachname.
Nee, Friedrichs ist der richtige Nachname.
Ach, okay, aber du bleibst bei Ilja.
Bleib bei Ilja, weil ich habe jetzt so viele andere Sachen gemacht unter dem Namen, dass es mir schwerfällt, sozusagen das jetzt nochmal zu ändern, weil ich denke dann kriegt man das gar nicht mehr zusammen.
Ja, ja? Okay.
Also dann weiß man gar nicht mehr, wer da wer ist. Insofern, man könnte jetzt auch sagen, trage ich eine Art Hypothek, ja, ich trage es jetzt mit mir rum. Vielleicht mache ich es bei der nächsten Platte, keine Ahnung, ich
okay. weiß nicht. Also Jakob ist das Einfachste.
Jakob ist so immer, ja. läuft immer gut.
Okay, ja. Und bei Sven ist es noch einfacher, Sven Regener ist immer Sven Regener.
Immer Sven Regener, ganz wichtig. Das war mein Glück, dass ich damals nicht dieser Versuchung erlegen bin, diesen Künstlernamen zu machen, weil das ist schwierig. Ich finde, Jakob Ilja ist eigentlich ein ganz schöner Künstlername. Andere, glaube ich, haben eher dann später gelitten, dass sie sich so einen sehr lustigen Künstlernamen gegeben haben oder so.
Ja, jemand, der es auch nicht gemacht hat, ist der Richard. Der hat sich auch keinen
Richard Papik Künstler hat auch Schimmer Richard Papik gemacht. Das ist okay. Dann ja auch schlau gemacht.
Okay. Erklärt den Damen und Herren, die das nicht wissen, woher kommt der Name? Es hat was mit dem Film zu tun. Element of Crime eigentlich für eure Band her.
Ja, das war so ein sehr angesagter Film. Als wir die Band gründeten, es war so Anfang 85, brauchten wir dringend Bandnamen und wir machten damals ja die Songs auf Englisch und so. Und da war dieser Film gerade raus, ein super cooler Film, sagten alle und so. Wir hatten den gar nicht gesehen. Wir fanden aber den Namen irgendwie gut. Element of Crime, das hat sowas, ja, ein elegantes, weltläufiges und so. Und das nehmen wir einfach. Und alle so, seid ihr denn bescheuert? Da denken alle immer nur an den Film. Könnt ihr gleich einpacken und so. Ja. Und letztendlich war es natürlich am Anfang auch ein bisschen so, aber mit der Zeit haben wir uns dann an unserem eigenen Recht diesen Namen für uns auch durchgesetzt, glaube ich. Aber das hing damit zusammen. Als wir dann später deutsche Texte machten, Anfang der 90er Jahre, war schon nochmal die Frage, ob man sich umbenennen sollte. Nicht? Mhm. Aber wir haben dann gesagt, nee, weil wir eigentlich ja die deutschen Texte deshalb uns auch getraut zu machen haben, weil wir merkten, dass man diese Art von Songs, die wir sowieso mit der Band machten und eingeführt haben, auch auf Deutsch machen kann. Wir fanden das nicht, dass es eine neue Band war. Und das wäre uns komisch vorgekommen, diese Band dann plötzlich umzubenennen. Irgendwie fremd. Und deshalb sind wir dabei geblieben.
Element of Crime ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende, zumindest zwei der vier Bandmitglieder. Das muss ich mal sagen, ihr seid ja, ich habe da eigentlich mit der Anmoderation schon was falsch gemacht, denn ihr seid keine Single-Band, ihr seid keine Hit-Band, sondern es gibt euch immer nur, und das muss man auch so wissen, als Album. Und jetzt gibt es dieses neue Album, was großartige Texte enthält und die, ja, wie fast ein Hörspiel, Musik dazu. Ihr werdet das häufig gefragt, wahrscheinlich, aber der Prozess des Musizierens und Texteschreibens geht hintereinander. Also erst ist die Musik da und dann der Text.
Ja, erst ist die Musik, erst kommen Richard, Dave, Sven oder ich mit Ideen, meistens auf der Gitarre. Bei der Platte gab es von Dave zwei, drei Ideen. Das waren Bassläufe, also nicht mal Akkorde, sondern tatsächlich nur die Grundtöne des Akkords, wo man also wirklich sehr viel Freiheit hat, sich zu überlegen, wie dieser Grundton jetzt gedeutet werden kann, was das für ein Akkord sein kann. Also die anderen, also jeder trägt was bei dazu und dann entsteht das Stück langsam. Es gibt dann einen Moment, wo man sagt, das ist das Stück. Also man spürt richtig, das ist das Stück jetzt. So aber, ist es aber fertig.
Erklär mir, ich bin nicht Musiker. Ja. Erklär mir, was das bedeutet. Da kommt einer und sagt bum, 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 bum.
Ja,
bum.
Genau.
Und dann legt ihr los,
oder? Ja, dann genau. Das ist ja letztendlich doch eine Sprache, die ist ja eine für Musiker verständliche Sprache, wenn jemand kommt und macht bum, bum, bum. Genauso, wenn jemand kommt und sagt, du tschick, du tschick. Ja, ein Musiker versteht, worum es da geht und kann in der Improvisation einsteigen und man musiziert miteinander. Also das,
ach so, ihr seid zusammen.
Im Englischen heißt es Jamming oder so, ne? Aber das ist eigentlich die aus dem Blues kommende oder wahrscheinlich noch älter eine Form, wie man gemeinsam musizieren kann. Man hat da ein paar Richtlinien, Tonart, Rhythmus und auf der Basis variiert man die Musik mehr und mehr und so können dann auch Lieder entstehen.
Und Sven, du fängst dann irgendwann an und überlegst dir dazu einen Text. Wie funktioniert das?
Erstmal die Gesangsmelodie, ne? Dass man eine Gesangsmelodie hat. Da 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 sowas, ne? Und dann irgendwann macht man das so lange, beschäftigt man sich damit, und wenn das dann soweit fertig ist, dass man irgendwann auf jeden Fall Schafe, Monster und Mäuse, ja, dann denkt, das ist interessant. Ja, also das ist, es gibt dieses schöne Beispiel von Paul McCartney, die Geschichte von Peter Brown erzählt das in seiner Beatles-Biografie, und der muss es wissen, weil der kannte den sehr gut und war mit ihm zusammen auf Tour, dass er auf Tournee irgendwie sich im Hotel in seiner Hotel-Suite an diesen Flügel schleppte und dieses morgens und diese Melodie spielte, die er gerade als Idee hatte, und sang dazu immer, weil es ja Frühstückszeit war, sagen wir Scrambled Eggs, ja. Und später hat er dann Yesterday draus gemacht, ne? Also er hat erstmal das mit Scrambled Eggs sozusagen, und dann später Yesterday und dazu die Geschichte. Warum singt jemand Yesterday? Was ist da los? Was passiert da und so? All my troubles seems so far away. Und das ist, hier ist es, es ist letztendlich immer derselbe Prozess. Songtexten ist auch was, eine musikalische Tätigkeit vor allem. Und es geht viel um Klang. Und Musik kann sehr inspirierend sein. Also da, 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 di, da, di, da. Plötzlich Schafe, Monster und Mäuse. Ja? Und schon ist man im Geschäft.
Aber,
ja?
Aber allein die drei Worte,
das ist das Unterbewusste. Nicht? Das muss man ein Freudianer sein und das mal genauer analysieren.
Okay.
Das möchte ich eigentlich gar nicht so gern,
okay.
Weil das ist, selber analysieren, damit ich gar nicht so genau wissen, wie man auf diese Sachen kommt. Aber es ist, man kann es nicht erzwingen.
Jakob Ilja und Sven Regener, die sind zwei von Element of Crime, ihr seid vier, aber ihr seid alle vier eine, ja, wie nennt man das? Ein gleichberechtigter Firmenzusammenschluss, der ja demokratisch funktioniert. Ist das eine richtige Beschreibung?
Ja, also wir sind eigentlich drei, ne? Und Dave, der unser langjähriger Produzent und lange Jahre jetzt auch Bassist mit uns. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ja, demokratisch, soziokratisch, es geht eher darum, so vielleicht zu gucken, wer bei Entscheidungen, wer ist mit etwas nicht einverstanden. Ne? Und wenn jemand mit etwas nicht einverstanden ist, dann kann man es nicht machen, weil das bringt ja nichts. Ja, man kann ja nicht auf die Bühne gehen und spielt ein Lied, was einer nicht mag.
Aber das, wenn ich mir die Beatles angucke, die haben teilweise haben die sich gehasst, Paul McCartney und John Lennon,
ja,
aber daraus ist viel entstanden.
Ja, aber ich glaube, weniger aus dem Hass, als vielmehr aus dem Umstand, dass sie so wahnsinnig erfolgreich auch waren und dann die Möglichkeit hatten, sie sind ja da nicht mehr live aufgetreten. Sie haben ja Album haben sie getrennt aufgenommen. Sie haben dann auch nicht mehr zusammen komponiert, sondern nur noch haben abwechselnd eingespielt im Grunde genommen. Und das ist schon was anderes. Nein, das ist das Problem haben wir nicht.
Also, wobei man muss schon sagen, dass das insofern die Beatles auch, man kann sagen, eine richtige Band ist, die aber eben das nicht, die aber irgendwann dann auch auseinandergeflogen ist, weil das eben dieses Spannungsfeld, was da natürlich auch existiert, vor allen Dingen, weil es auch drei Songschreiber waren, das darf man nicht vergessen, nicht? Also das ist diese Rivalität auf anders gebaut war. Bei uns ist relativ sehr viel klarer, wer was macht. Nicht? Also die Songtexte mache ich. Und die Gesangsmelodie.
Genau, und Sven steht vorne, ne? Also das ist ganz klar, er ist der Sänger, und es gibt in Rock'n'Roll-Bands natürliche Hierarchien. Also es gibt einen Sänger, dann gibt es vielleicht noch den Gitarristen an der Seite. Sven sagte so vorhin so treffend, und das, die Meinung teile ich, beim Bassisten weiß keiner, was der macht. Und beim Spinal Tap ist es so, dass der Schlagzeuger immer explodiert.
Film. Wobei das sind ihre Hierarchien der Aufmerksamkeit eher, aber eben nicht der Macht. Also das ist so, dass man sagt, auf den Sänger gucken erstmal alle. Bei den Beatles waren es aber schon mal zwei.
Ja, ja, klar.
Nicht? Und also zwei bis drei. Also George hat ja auch ein paar Songs
gesungen. Und auch Ringo hat, wenn auch schlecht.
Ja, Ringo hat vor ihm wurde jedes Mal ein Lied geschrieben. Auf jeder Platte wurde für ihn ein Lied geschrieben.
Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass sie auch das, also sozusagen noch extremer fortgeführt haben. Bei uns ist das einfach durch die Aufgabenverteilung, ist einfacher vielleicht, nicht? Also das schafft es, ist für uns auch leichter, auch die Distanz zu wahren, die dazu führt, dass man gut miteinander umgehen kann, dass man gut miteinander klarkommt, weil man eigentlich nie auf denselben Feldern konkurriert. Ja? Ich würde niemals auf die Idee kommen, Richard Papik zu erzählen, was er für ein Schlagzeug spielen soll.
Okay,
aber absurd, oder? Ja. Ne? Also oder Jakob, was er für eine Gitarre spielt, oder umgekehrt er mir, wie ich das zu singen hätte oder so. Das geht nicht, sondern das ist das, wo sich das dann zeigt. Ne?
Also der, ja, wie soll ich sagen, Zwist zwischen Keith Richards und Mick Jagger, der ist ja nie aufgelöst worden. Gut, das sind nur zwei starke Egos. Wie habt ihr es hingekriegt, sozusagen, jeder mit eurem Talent dieses Ego irgendwann mal auch, habt ihr darüber geredet? Gab es irgendwie ein Gespräch?
Na, ich weiß gar nicht, ob bei uns von Auflösung die Rede sein kann. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich, wie jede vernünftige junge Band, uns die ersten Jahre total gestritten haben, die ganze Zeit. Das gehört immer dazu.
Ja.
Und irgendwann merkt man einfach, dass das, und das haben natürlich die Rolling Stones irgendwann auch gemerkt, dass das jetzt auch immer irgendwann Quatsch ist, ja, weil man im Grunde genommen der Sänger wird der Sänger sein. Auf den gucken halt immer alle. Da kann ich als Bassist erzählen, was ich will. Es ist wurscht. Ich kann mit da vorne an der Bühne tanzen. Das war auch Brian Enos Problem, als er nach Roxy Music, dass er damit nicht klarkam, dass die Aufmerksamkeit für Brian Ferry trotz all dem, was er da machte und so, einfach größer war. Das ist halt einfach eine Kränkung. Die muss man. Und die haben die anderen. Das ist deren Problem gewesen. Mein Problem war, dass ich sozusagen die ganze Zeit damit beschäftigt war, klar zu machen, dass, obwohl ich eben der Sänger bin, dass eigentlich keinen Wert drauf lege, dass ich mehr Aufmerksamkeit als die anderen habe, was aber auch keinen Sinn ergibt, weil dann wäre ich ja kein Sänger geworden. Also, dass man, nicht, also, dass man im Grunde genommen, dass man das einfach irgendwann damit coming to terms, also irgendwann da sich damit abfindet, dass es eben so ist, und das nicht nur abfindet, sondern man sagt, das ist richtig so, weil da ist ja eine Band da, dass die Leute verschiedene Rollen spielen.
Mhm.
Ja, und das ist in Rolling Stones auch gelungen, und darum gibt's die auch noch. Das ist nicht nur, weil ab und zu der Mann von der Steuer kommt, das ist auch, glaube ich, weil diese Band, weil die wissen alle ganz genau, dass das eine kostbare Sache ist, so eine Band zu haben, und dass man das nicht leichtfertig hinwirft. Und das ist der Unterschied zu den Beatles gewesen, die eben, aber wo diese Rollen noch nicht so klar verteilt waren und deshalb sozusagen die Reibungspunkte viel größer waren. Mein Song wurde nicht berücksichtigt für dieses Album. Ist ein Riesenproblem, wenn jemand alleine Songs schreibt und sagt, ich möchte auch mindestens zwei Songs auf diesem Album haben. Wenn Proports beim Songschreiben stattfinden muss und so. Das Problem haben wir nicht. Wir teilen alle die musikalischen Anteile,
okay,
und ich muss halt die Texte machen. Okay, dann ist es eben so. Und das ist eine klare Sache. Und das hilft natürlich. Und dazu kommt natürlich auch, dass man einfach, wenn es musikalisch läuft, wenn man merkt, dass man musikalisch als Band stärker ist, als wenn man es alleine macht, dann ist natürlich, dass man das, was man da bekommt, niemals sonst irgendwo bekommt.
Also die Soloalbum-Sehnsucht hattet ihr alle nie.
Oh, ich hatte ja die Gelegenheit, da ich auch Film- und Fernsehmusik mache, mache ich eigentlich jedes Mal ein Soloalbum, wenn man so will. Da gibt's halt zwei Bilder zu und es erscheint vielleicht auch ab und zu mal als CD, aber da hatte ich die Möglichkeit. Und sagen wir mal, was keinen Sinn macht, ich könnte mir vorstellen, ich mache eine Platte, ja, wo ich irgendwie meiner Gitarrenspielleidenschaft fröne, ja, aber jetzt eine neue Band zu machen im Sinne von einer Band, das wird nicht funktionieren, weil das ist halt, hey, was soll das sein, ja? Also nach 33 Jahren mit einer Band.
Ja, sensationell. Gibt von Benjamin von Stuttgart-Barre gibt es dieses schöne Bild in dem Buch Soloalbum, ne, wo er sagt, er geht ja darum, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat und sagt, das ist immer so traurig, wenn man allein ist. Das ist wie bei diesen Bands, wo dann plötzlich der Sänger ein Soloalbum macht. Und man weiß, die erst trennen sie sich und dann macht jeder ein Soloalbum. Und das ist so traurig, sagt er. Das ist der traurigste überhaupt, diese sich getrennt habenden Bands, und dann machen die ihre Soloalben und man sagt, ach ja, alles okay, aber nichts davon ist so toll, wie als die Band noch zusammen war. Und ich glaube, das ist genau der Wert. Wenn man Glück hat, hat man so eine Band, aber dann hat man sie auch nur einmal.
Element of Crime sind bei Koschwitz zum Wochenende zwei jedenfalls, nämlich einmal Jakob Ilja und zum anderen Sven Regener. Jakob, ich muss trotzdem die Frage loswerden, weil Sven Regener natürlich durch Film, durch Buch eine Solo-Karriere, ein Solo-Album quasi ja gemacht hat. Wie hat das für euch gewirkt? Als das alles rauskam, als man merkte, wow, da gibt's eine große Auflage, das ist ein Erfolg mit Herrn Lehmann?
Ja, man hat ganz schnell gemerkt, dass es doch zwei Welten sind, Literatur und Musik. Und das ist, ich glaube, 1 Million Hardcover verkauft von Herrn Lehmann. Ne? Ich hatte schon gedacht, da kommen jetzt auch ein paar Leute rüber. Das hat sich
zur Band,
ja,
zur Musik.
Das war aber nicht so der Fall. Also es hat ein bisschen gedauert und es sind bestimmt auch Leute, haben festgestellt, Sven macht doch Musik, was ist das für eine Band, höre ich mir mal an. Ja, und dann mögen die das oder auch nicht. Aber es gab jetzt keinen so direkten Schwung irgendwie. Und es ist natürlich schon so, dass wenn man, wir sprachen ja eben drüber, über diese Hierarchien, die Plätze, die man sozusagen hat, dass wenn einer in der Band so eine starke Aufmerksamkeit generiert mit einer weiteren künstlerischen Tätigkeit, dass klar, dass nagt auch ein bisschen, ne? Da denkt man so, ja. Aber ich, da muss sich auch jeder an die eigene Nase fassen. Jeder hat die Möglichkeit,
ein Buch zu schreiben, oder?
Ein Buch zu schreiben, ja, ja. Oder andere Sachen zu machen, ja. Also ich habe mich der Film- und Fernsehmusik vor 10, 15 Jahren zugewandt, weil ich das spannend fand, vor allem Filmmusik. Und insofern, es bringt ja auch nichts. Es bringt ja jetzt nichts, da sitzt man da und dann was, dann trägt man dem den Erfolg irgendwie. Also das ist nach.
Nee, das ist ja nichts Rationales. Das ist ja leider nichts Rationales.
Ja, das stimmt. Aber das Rationale ist ja wichtig, sozusagen, also ich bezeichne es immer als Willen. Ja, das Rationale ist wichtig, weil man sonst seinen Gefühlen ausgeliefert wäre. Und das Rationale ist wichtig, um zu verstehen, aus was heraus die Gefühle kommen. Und das ist seltens, dass es beim anderen liegt, sondern oft im eigenen. Und diese Erkenntnis ist doch sehr wichtig im Verhandeln von diesen Situationen. Und insofern, wie ich eben sagte, muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen und gucken, was er denn will.
Ja.
Und nicht den anderen irgendwie dafür niedermachen, dass der etwas, was er gerne macht, macht und dann Erfolg damit hat.
Man kann das auch mal umgekehrt sehen. Natürlich ist Element of Crime, sind in den Nullerjahren, so möchte ich es mal nennen, was ein hässliches Wort ist, doch dann nochmal sehr viel erfolgreichere Band geworden. Wir hatten dann plötzlich bekommen goldene Alben und so weiter. Seitdem aber, das ist nicht mehr Erfolg in seinem eigenen Recht. Es ist eben kein geliehener Erfolg, kein rübergenommener von einer anderen Sache. Ja, es ist so wie, was weiß ich, wenn Kevin Costner eine Band macht, da denken auch alle, oh, da kommen jetzt gleich 10 Millionen Leute, weil der ja so ein wahnsinnig berühmter Mann ist.
Aber nee, die Wahrheit ist ganz
das
traurig.
Das funktioniert nämlich überhaupt nicht.
Ja, ja.
Sondern die Wahrheit ist nämlich, Musik ist ganz klar Geschmackssache. Und niemand sagt, ich kaufe mir jetzt eine Platte von dieser Band, weil der Typ hat dieses Buch geschrieben. Das ergibt ja keinen Sinn. Wenn ich das Buch haben will, kaufe ich mir das Buch. Nein, man sagt, ich kaufe mir eine Platte von der Band, weil ich die gut finde. Aber, was auch stimmt, auch das hilft dabei, dass die Band überhaupt zu den Leuten durchdringt, die das gut finden können. Das große Problem ist ja nicht, wenn man Rockmusik macht und gerade wie wir, die eher aus diesem Indie- und Alternative-Rockmusikbereich kommen. Unser Problem ist ja nicht, dass das jetzt in jedem deutschen Plattenschrank stehen soll. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man an die Leute rankommt, dass die Leute, die das mögen könnten, davon erfahren, dass es das überhaupt gibt. Das ist das durch Beton beißen Ding. Denn 1% der Leute reicht ja in Deutschland. Das sind 800.000. Ja? Mehr will man ja gar nicht.
So schlicht kann man sehen. Ja,
also es geht eigentlich nur darum, an die Leute ranzukommen, die sich für so eine Musik interessieren. Die müssen erfahren, dass es die Band gibt. Das geht nicht darum, die Leute durch Promo oder so zu überzeugen, dass sie das gut finden können, weil das geht gar nicht. Man kann jemanden nicht mit Argumenten oder mit Promo sozusagen dazu bringen, etwas gut zu finden, was er eigentlich nicht mag. Das funktioniert nicht.
Element of Crime ist bei Koschwitz zum Wochenende. Zwei Musiker sind da, einmal Jakob Ilja und Sven Regener. Sven, für alle, die dir zwar kennen, sogar auch den Film kennen, Herr Lehmann, wie kam es eigentlich zu diesem Buch?
Ja, ich hatte 90, kurz nach dem Mauerfall, hatte ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Hm. Eigentlich für eine Freundin, die damals 30 Jahre alt wurde. Ich hatte immer diese Idee von so einem Typen, der nachts so einen Hund trifft und nicht weiß, was er machen soll. Mitten in der Stadt, ja. Bissiger Hund, West-Berlin war voll davon. Und bissiger Hund, wie der Samurai allein im Dschungel dem Tiger gegenüber, ja. Und das so mitten auf dem Lausitzer Platz, fand ich irgendwie eine interessante Konstellation. Und da gab es bestimmte Gründe, dass er in der Kneipe arbeitet, weil nur deshalb ist er noch unterwegs um die Zeit, wo nämlich keiner mehr auf der Straße ist. Gibt's auch in Berlin so zwischen 4 und 5 ist eigentlich so die Zeit, wo dann mal keiner auf der Straße ist, also ihm niemand auch helfen kann. Damals gab es ja auch noch keine Handys und nichts, also für Notruf oder so. Und er also unterwegs ist. So, das habe ich dann irgendwie 9 Jahre lang liegen gelassen, habe immer gedacht, diese Figur ist eigentlich sehr interessant, weil ich hatte das dann so geschrieben, das war eigentlich schon wie das erste Kapitel von Herr Lehmann und fand immer die Figur einfach interessant, weil er so ein Freak ist, ja, so ein Spinner, der also eben auch so gerne in der Kneipe arbeitet, aber irgendwie auch dauernd über alles so ein bisschen meckert und so nachdenkt, über alles so durch die Nachdenkmaschine zieht und so. Und ich fand ihn irgendwie, und deshalb ist er mir nie aus dem Kopf gegangen. Und dann hatte ich dann mal ein Jahr Zeit. Wir haben 1999 nicht viel gemacht mit der Band. Ich war damals nach Hamburg gezogen und so, haben wir nicht viel gemacht. Das gibt es manchmal. Und da dachte ich mir jetzt, du wolltest doch immer dieses Buch machen. Und ja, Anfang 2000 habe ich dann damit angefangen. Dann kam ich nach Bochum, zufälligerweise traf eine Frau, die ich kannte, die auch Literaturagentin war. Und dann ging es damals irgendwie Fahrt auf. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben. Und mehr kann ich dazu auch nicht. Also das war dann, Das hat sich dann einfach so ergeben. Das war nicht so geplant. Das war dann auch ein Überraschungserfolg.
Warum hast du heute eine Analyse, warum das so erfolgreich geworden ist?
Na gut, das wurde im literarischen Quartett besprochen und es wurde und Marcel Reich-Ranitzky fand das Wiedererwarten sehr gut. Also alle hatten, glaube ich, erwartet, dass das nicht gut wird.
Hast du die Sendung gesehen und wie war das denn?
Wir haben die gesehen, das war so wie wenn die eigene Mannschaft spielt und ein Tor schießt. Ne? Wir haben dann alle so viel Jubel. Ja, das Beste war noch daran, dass eine Frau, Iris Radisch, fand das Buch nicht gut. Und deshalb wurde das so kontrovers diskutiert. Und das war natürlich gut, weil das Buch dann viel Aufmerksamkeit bekam. Und was eben rauskam, durch was Marcel Reich-Ranitzky gesagt hat, dass er viel gelacht habe bei dem Buch. Das heißt, er hat es als komisches Buch nach vorne gebracht. Aber vor allem, muss ich sagen, hat sich Helmut Karasek sehr für das Buch eingesetzt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Er hat es reingebracht und er hat das sehr gefeatured. Aber eben auch als Buch, weil mit ihm auch viel lachen kann.
Ja, der hat ja den Humor auch gehabt.
Ja, ja. Und das ist natürlich was den Leuten dann, das kam dann so, waren mehrere Sachen gleichzeitig. Die Leute mögen gerne Bücher, wo sie auch was zu lachen haben.
Ja.
Aber gleichzeitig wollen sie, wie dann Marcel Reich-Ranitzky sagt, ich lache nie unter meinem Niveau. Das war natürlich auch ein Volltreffer quasi. Also, du merkst schon, also das war einfach so ein Zusammentreffen verschiedener Dinge, die dann dafür sorgen, wie gesagt, es hätte auch sein können, das Buch ein Jahr früher, ein Jahr später oder nicht in der Sendung wäre vielleicht gar nicht so abgegangen wie Schmitz Katze. Ne?
Aber es ist dann doch eine Trilogie auch draus geworden. Es ist ja nicht nur ein Buch, sondern mehrere. Warum ging es dann weiter und wie?
Ja gut, ich mache mir ja die Hose auch nicht mit der Kneifzange zu. Ich habe mir dann gedacht, eigentlich hatte ich immer ein anderes Buch schreiben wollen. Ungefähr das, was man als neue Versüd kennt, was ich danach rausgebracht habe. Das war ein sehr viel größeres und das ist ein Opus Magnum Projekt. Und die andere Idee hatte ich aber eben auch. Und ich habe gedacht, wenn das gut funktioniert und ich noch ein Buch schreiben darf, bei egal welchem Verlag, dann würde ich gern dieselbe Figur benutzen für diese andere Geschichte. Und dann nehme ich das als Vorgeschichte. Das war eigentlich das Buch, was ich immer schreiben wollte. Nur neue versüht. Und das andere, das dritte, denn der kleine Bruder, hatte ich auch schon ein bisschen im Kopf. Nämlich als Nachfolgebuch sozusagen von Neue Versüd. Aber deshalb kam auch so komisch. Das war im Grunde genommen klar, dass mir das Buch Herr Lehmann leichter fallen würde als Neue Versüd. Deshalb habe ich das zuerst geschrieben, obwohl es in zeitlichen Abfolge 9 Jahre später spielt. Aber ich habe gedacht, wenn ich da die Person richtig ans Laufen bekomme, diese Figur, dann kann ich die für die andere Geschichte auch benutzen.
Ne? Jakob Ilja und Sven Regener, also Element of Crime, sind bei Koschwitz zum Wochenende. Wir driften natürlich jetzt ein bisschen ab in die Geschichte der Literatur. Ihr habt das verfilmt auch noch, den Herrn Lehmann. Und ich habe mich immer gefragt, warum Herr Ulmen, aber wenn ich euch optisch nebeneinander halte, ist ja völlig klar, warum es genau der sein musste. Du bist es ein bisschen selber, oder? Im Buch.
Also hat das ja Leander gesehen, der andere Hausmann, der den Film gemacht hat.
Genau.
Der hat dann sich gleich mal einen zusammengecastet, der so ähnlich redet und so eine ähnliche Körpersprache hat.
Eben.
Ja, aber ich selber habe zum Beispiel nie in einer Kneipe gearbeitet. Also insofern ist das,
das war ja auch nur, um die Nachtsituation zu erklären.
Ja, genau. Es steckt immer von einem selber was in diesen Figuren. Aber in all den anderen Figuren ja auch. Karl Schmidt kommt ja da auch vor, der da irre wird. Da habe ich ja später einen Roman geschrieben, da ist ja die Hauptperson und der steckt natürlich genauso viel von mir auch drin, aber eben auch nicht, weil es ist ja nicht meine Lebensgeschichte, sondern es ist die Geschichte von Leuten, die ich mir ausgedacht habe.
Und gleichzeitig ist es ja auch die Zeit Mitte 80, als wir unterwegs waren, als wir als Band angefangen haben, das sind ja auch diese ganzen Unmengen von Typen, die da rumlaufen. Wochen verbracht in Kneipen. Ja, also
ja,
wir waren ja im Grunde genommen ständig in Kneipen. Da waren natürlich
recherchiert die ganze Zeit.
Ja. So sieht's aus.
Hardcore-Recherche.
Ja, sicher.
Aber erzähl mir was von diesem Berlin, in dem, als die Mauer noch stand. Viele Leute waren nicht da, haben das immer noch nur von draußen gekriegt. Und ihr, also zumindest Sven hier aus dem hohen Norden, du bist Berliner, Jakob. Wie war das da?
Ja, man muss, letztendlich ist es ja nicht anders als in allen anderen Zeiten auch. Jede Zeit hat diese Zeit, wo eine jüngere Generation losgeht, sich sinnlos besäuft und glaubt, die Welt neu zu erfinden. Und letztendlich waren auch die 80er nichts anderes. Nur, sagen wir mal, mit einem etwas düsteren Touch, ja, so Endzeit, No Future, so all dieses Zeug. Damit hat man sich dann gern geschmückt. Ja, man, also wenn es in den 60er Jahren Traukeim über 30 gab, dann gab es sozusagen die etwas düstere schwarze Variante davon Mitte 80, speziell in Berlin. Und Ja, da
das sagen passt sich ja auch gut nach Berlin, ja, das ist so eine sterbende Stadt.
Genau, da war ja auch nichts und es roch schrecklich im Winter und man kannte immer jemanden, der hinterm Tresen stand und einem was ausgegeben hat. Man kam mit sehr wenig Geld aus, tatsächlich wirklich sehr wenig Geld. Und man muss auch sagen, man war dann froh, wenn man dann Anfang 30 war, dass man den Absprung gefunden hat, weil das hat die Leber und die Niere, die haben das, hätten das nicht lange mitgemacht, muss man schon sagen. Was? Aber das ist, ich glaube, das hat ja, das ist das Tolle, das gibt's, das schießt hier eins ans andere an, letztendlich, ja. Und auf die 80er folgten die 90er, es gibt ja, wir haben ja immer so Jahrzehntbezeichnungen, die es ja auch nicht ganz treffen, ne. Und so wachsen immer Leute nach, die wieder was Neues für sich entdecken, ja. Und letztendlich dasselbe machen, nur unter anderen Vorzeichen. Es ist immer dasselbe, meiner Meinung nach.
Okay, also es hat zumindest immer was mit pubertären Entwicklungen, dann mit dem Erwachsenwerden zu tun und dem Schlauerwerden.
Ja, genau.
Das ist auch, das sind ja auch dann die, wo die großen Dramen auch stattfinden, auch in den Songs, nicht? Also an den Wendepunkten des Lebens, wo Dinge passieren, die einem zum ersten Mal richtig zu denken geben, wo man richtig traurig ist oder richtig glücklich oder wo sich alles plötzlich in dem Moment, na, am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang, ja, also so, wenn sich alles ändert. Das sind ja die Knotenpunkte an denen, des Lebens, an denen auch die Songs spielen, wo die Romane spielen und so. Die spielen ja nicht da, wo fünf Jahre lang nichts oder wenig passiert, sondern die spielen ja genau da, wo plötzlich sozusagen, wie Hegel sagt, Quantität in Qualität umschlägt. Oh, jetzt habe ich aber ordentlich rausgehauen, oder?
Jetzt sind wir
das groß. Der war geil. Aber das ist, im Grunde genommen ist das der Punkt. Also es gibt diese Momente im Leben, und in denen die großen Geschichten stattfinden. Man selber merkt das oft gar nicht. Das merkt man erst später.
Ja, in der Tat. Ja. Im Rückblick, wenn die Schmerzen vorbei sind.
Ganz genau. Dann stellt man fest, und das ist ja auch die Aufgabe der Kunst, uns auch damit zu versöhnen, dass wir solche Dinge erleben. Ja. Und
was hat dich denn eigentlich aber bewogen zu sagen, war das ein Schicksalsmoment zu sagen, ich gehe von Bremen-Delmenhorst Richtung West-Berlin?
Nein, die Wahrheit ist, ich wollte immer aus Bremen weg. Das ist die ganze Wahrheit. Ich war in der Wolle gewirkter Bremer. Ich habe meine ersten 20 Lebensjahre dazugebracht und ich bin auch gern dort und mag die Stadt sehr und habe meine ganzen Verwandten dort und auch viele Freunde noch. Aber ich wollte von Anfang an immer weg aus.
Warum?
Weil mir Bremen zu klein war.
Okay.
Ich war mit 17, nicht von Anfang an, ich kann sagen, mit 16, 17 war ich im Schüleraustausch in Paris und dachte, ja, ich möchte auch mal in so einer großen Stadt wohnen, wo mindestens eine U-Bahn fährt.
Ja.
Dann bin ich erst nach Hamburg gezogen Ende Anfang der 80er Jahre und da fuhren auch zwar eine U-Bahn, aber nur drei Linien und das war irgendwie letztendlich war es auch nur was wie ein größeres Bremen, ein bisschen vom Klima, von der Architektur her und so, das war eigentlich ein bisschen ähnlich. Und dann habe ich gedacht, nee, und dann hatte ich noch eine Freundin in West-Berlin, da bin ich da hingezogen und das war eigentlich dann die Stadt in der Größe, die ich mir vorstellte, also auch in der Anmutung mit diesen großen alten Häusern und diesen riesen Straßen und dem ganzen Kram, ja, so dann und der ganzen Kaputtheit auch vielleicht. Also das war dann eigentlich auch, ging dann sofort gut für mich los. Ja. Das ging sofort gut ab, weil ich kam mit der Trompete dahin und da konnte man überall mitspielen und so. Und da habe ich dann Jakob kennengelernt und dann diese Band gemacht und das war eigentlich dann so alles gut, ja. Aber ich wollte aus Bremen immer weg.
Element of Crime sind bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe in einem Konzert gesessen, das war in den 70ern, da waren die Rolling Stones zu Gast in Köln im Müngersdorfer Stadion und eine Vorband war, weil es Fritz Rause wollte, Peter Maffay und seine
das
Band.
Das Konzert. Ja.
Und der wurde mit Tomaten und mit Eiern beschmissen und Fritz Rau ist auf die Bühne und hat wild geflucht, dass so ein Publikum so nicht mit seinem Künstler umgehen dürfte. Ich komme mit dieser Geschichte um die Ecke, weil ich mir vorstellen kann, als ihr als Vorband für Herbert Grönemeyer unterwegs war, war es vielleicht nicht gleich ein Eierwurf, aber es ist schwierig für Vorbands, oder?
Es ist in dem Fall, war es sogar, glaube ich, extrem schwierig auf eine bestimmte Weise, weil das Open-Air-Konzerte waren in so mittelgroßen Stadien, also sagen wir Göttingen oder so, Salzgitter haben wir gespielt, sowas, also diese Art von Stadien, Graz. Und das war blühende Sonne, nicht? Und die Kids kamen eigentlich, die Hardcore-Fans, die jungen Fans kamen eigentlich sehr früh rein, da war Einlass vielleicht um 16 Uhr und das Konzert ging eigentlich dann um 19 Uhr los oder so. Und dann sind die ganz nach vorne gelaufen an dieses Gitter und haben da erstmal drei Stunden lang gestanden in der glühenden Sonne, um ihren Platz nicht wegzubringen. So. Und dann geht das los und dann steht zwischen ihnen und ihrem Liebling, wegen dem sie ja da sind, für den sie das Ticket gekauft haben, steht so eine blöde Band, die sie echt nicht wollen. Also nicht deshalb, weil sie die Musik unbedingt jetzt schlecht finden, sondern das ist einfach jetzt, sie wollen einfach nicht mehr länger warten. Das heißt, das ist eine sehr schwierige Situation. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die ersten 20, 30 Meter von den Leuten, die wir sahen, oder 50 Meter oder 100 Meter, kam so ein Hass hoch, Hochgeschwallt, auch ausgedrückt durch hochgehaltene Eintrittskarten, wo Grönemeyer drauf stand und so.
Ja, okay.
Und das kann man den Leuten aber nicht übernehmen. Wir haben es auch nicht persönlich genommen. Es war klar, dass egal, wer da stand. Es wäre egal, wer da gestanden hätte. Und wenn da die Rolling Stones gestanden hätten, die hätten sie gehasst, weil der Herbert ja der Mann des Abends war. Und das war aber toll aufgefangen von Herbert Grönemeyer, indem er vor uns rausging und uns ankündigte. Das war super.
Okay.
Und auf diese Weise ein bisschen Stimmung für uns machte und das auch Teil, als Teil seiner Show dann auch sozusagen präsentierte. Das war natürlich toll. Und man wusste natürlich auch, dass weiter hinten auch noch jede Menge Leute wahrscheinlich sind, die nicht so, also erstens nicht so lange in der Sonne gestanden haben und zweitens, also jetzt nicht so, deshalb auch also offener dafür sein konnten, die auch da irgendwo saßen oder auf der Wiese lagen oder so, die das dann also auch sich angehört haben. Und tatsächlich hat uns das, glaube ich, sehr viel gebracht. Aber es waren harte 9 Konzerte.
Wie kam Herbert auf euch als Vorband?
Ich glaube, der hat das immer, der hatte, glaube ich, Philipp Boa das Jahr davor oder 2 Jahre davor. Der war einfach interessiert an so Sachen. Der hatte die damals Hinterm Mond gehört und hat uns dann eingeladen. Also das ist also etwas, was wir bis heute auch immer noch als eine wirklich großzügige Geste sehr schätzen. Also
weil er das merkt, auch selber die, wollte.
Ja, weil und weil einfach die Art auch da, wie er dann immer auf die Bühne und hier und es war so hatte so was ganz anrührendes. Das war ja am Anfang bei den ersten 2-3 Konzerten, das waren so 9 oder 10 oder so, hat er gesagt, eine Band, die ich sehr schätze, neues Album und so weiter. Und am Schluss hieß es dann einer der besten. Also da hat er dann so weit ausgeholt. Das war uns dann, also war schon so, okay, können wir die Erwartungen erfüllen. Ne? Aber das war wirklich was ganz, ja, sehr herzlich.
Element of Crime sind bei Koschwitz zum Wochenende. Habe ich das richtig mitgekriegt? Deine Tochter singt auf einem Song mit, Sven?
Ja, bei Karin Karin.
Aha, warum?
Ja, das ist so, wir haben eine Vorgruppe gehabt, Apples in Space, die ist ganz bezaubernd eigentlich, die als Stilmittel auch, das ist ein Mann und eine Frau und die singen zusammen und die singen immer eine Oktave Abstand, aber unisono, das ist nicht zweistimmig, sondern unisono, aber mit einem Oktave Abstand. Die sind, das ist ein bisschen auch wie bei den Moldy Peaches zum Beispiel, einer Band aus Amerika, die ich sehr, sehr mochte, und das ist ein ganz bezaubernder Sound, finde ich. Und als wir dieses Lied aufnahmen, fehlte mir das irgendwie. Ich hatte das Gefühl, das nur von dem einen Typen gesungen, finde ich irgendwie doof. Und ich fand irgendwie, ich hatte gedacht, dass es vielleicht schön sei, das zu probieren bei dem Lied, dass man, weil das auch ein bisschen Anmutung hat, aus dieser musikalischen Welt auch so ein bisschen kommt, so Moldy Peaches, Apples in Space, das ist die Gruppe, die ich meine, die bei uns Vorgruppe auch war. Und dass ich dachte, das sollte man dann vielleicht gucken, ob man diesen das nicht hier einsetzen kann. Und gut, da ist natürlich dann der Weg auch zur eigenen Tochter kurz, weil die kann halt sehr schön singen und warum dann groß rumsuchen?
Ja, klar. Ne?
Also schon auch, und ich, was ich auch ein Hauch von Kelly Family, ja.
Okay. Aber ich wollte es nicht so fragen, aber ich wollte fragen dann, wie sieht denn die Tochter eure Band dann? Also wie geht die damit um? Die ist ja damit groß geworden quasi.
Ja, genau so. Sie ist halt damit groß geworden. Und also man muss sie dann selber fragen. Ich persönlich frage sowas ja nie. Ich frage auch nie Leute, wie sie die Musik finden. Ich mache auch Leute, die ich kenne und mit denen ich befreundet bin. Ich frage sie nie, weil ich die auch nicht in Verlegenheit bringen will. Aber natürlich, das kennt sie einfach. Das ist einfach, das ist der Beruf des Vaters auch, nicht? Das ist einfach Teil des Lebens. Das kennt sie. Okay. Dann bin ich, also so noch ein Baby war, ja, da war ich halt dann mal 2 Wochen weg auf Tournee oder so.
Schönes Album. Es gibt ein paar Songs drauf, die ich sehr, sehr liebe. Deswegen Dankeschön für den Besuch heute, Element of Crime, also an Jakob und an Sven. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.